Deutschlandradio Kultur. Forschung und Gesellschaft.
Grafiken und Animationen auf Computerbildschirmen, Handys und Automaten organisieren unser Alltagswissen immer mehr nach bildlichen Maßgaben. Gleichzeitig gibt es auch eine Art Rückbesinnung auf das Zeichnen mit der Hand. Denn eine Zeichnung kann Ideen und Zusammenhänge anders darstellen als ein Text. Doch sind mit unterschiedlichen Wahrnehmungsbedingungen auch verschiedene Arten des Denkens und Urteilens verbunden? Kulturwissenschaftler, Neurowissenschaftler und Künstler erforschen das Zeichnen und Skizzieren als Verfahren eines Wissens im Entwurf.
Zeichnen ist für mich mit dem Stift denken.
Ein Zeichner hat ja natürlich diese beiden wesentlichen Funktionen, für sich selbst Wissen zu gewinnen, zu speichern und durchzuarbeiten, aber natürlich auch jemand anderen etwas vorzuführen, jemand anderen etwas deutlich zu machen.
Das ist völlig richtig. Also jeder, der was Kompliziertes gut überbringen will, der sagt, gib mir mal ein Stück Papier, ich zeichne das jetzt auf. Ne?
Für mich ist es einfach so, dass man mit dem Bleistift eine Form langsam einkreisen kann. Also die Form taucht so ein bisschen aus dem Nebel auf. Das ist das Schöne, man muss sich nicht sofort festlegen, sondern man arbeitet das so raus.
Es geht ja um die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Zeichnen.
Von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Zeichnen. Wie Zeichnungen Wissen organisieren. Von Frank Kaspar.
But we're going to talk about golf. And so if anyone here plays golf, you might be familiar with these rules. What's the point of golf?
300 Softwareentwickler aus aller Welt, 35 Referenten, allesamt passionierte Programmierer, für die das Ausknobeln komplexer Codes mehr als ein Job ist. Die meisten von ihnen kommen in ihrer Freizeit zur europäischen JavaScript-Konferenz nach Berlin, um von neuen Animationsverfahren und Musikformaten zu erfahren, von Verschlüsselungstricks und virtueller Müllabfuhr oder von Code-Golf, einem Wettbewerb für Ultra-Kurzprogramme, die mit so wenig Befehlen wie möglich auskommen. Auf der Leinwand über der Bühne flackern die PowerPoint-Projektionen. Die meisten bestehen aus Diagrammen, Formeln und trockenen Befehlsketten. Hin und wieder blitzt für wenige Sekunden ein Bild auf von einem Känguru, das aus dem Beutel der Mutter guckt, als der Redner über eingebaute Funktionen spricht. Von einer Packung Fugenmasse, als es um Lücken in der Software geht. Es gibt einen Hunger nach Anschaulichkeit angesichts der abstrakten Materie.
An der Seite der Bühne steht eine junge Frau, die gekommen ist, um den Hunger zu stillen.
Sie schreibt und zeichnet mit Filzstiften auf einen großen Papierbogen. Während jedes Talks notiert sie Schlüsselbegriffe, skizziert Symbole und Cartoon-Elemente. An ihrer Staffelei führt sie das Protokoll der Präsentation.
Einer der Redner dreht den Spieß um. Er fängt sie mit der Kamera seines Laptops ein, wirft das Bild live auf die Leinwand und rückt sie so für einen Augenblick ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Ladies and gentlemen, recursive writing. Sorry. This is the hardest working person at JSConf.
Er sagt, sie ist die Frau mit dem härtesten Job auf der Konferenz.
Live-Visualisierung ist eine sehr anstrengende Sache, weil alles sehr, sehr schnell gehen muss. Im eigenen Kopf rauschen die Bilder durch. Man hört dem Sprecher zu, versucht, seine Struktur zu analysieren, die Inhalte rauszufiltern und verbindet das dann alles miteinander. Das passiert im Loop.
Annalena Schiller übersetzt jeden Vortrag in einen Bilderbogen. Sie zeichnet Golfbälle und Gedankenblasen, Laptops und Logos, Zahnräder, Zauberer und Zyklopen. Sie nennt ihre Methode Graphic Recording und sich selbst auf ihrer Website Fräulein Schiller.
Ist die Konferenzzeichnerin also eine Art künstlerisch angehauchte Sekretärin? Eine moderne Miss Moneypenny, die der Medienwelt den Spiegel vorhält?
Wenn ich ein Bild kreiere, ist es natürlich immer subjektive Wahrnehmung. Das heißt, ich höre und ich lege meine Filter darüber und ziehe das raus, was Resonanz erzeugt. Das ist ein bisschen so wie Jazz. Also man weiß einerseits, was man für Tonvorräte hat oder was man für Zeichenmalvorräte hat. Und die muss man dann entsprechend so einsetzen, dass es passt und so auf den Vortrag reagieren, dass es ihn auch wieder gibt.
Ich fand das super inspirierend, dass ich gesehen habe, wie sie Garbage Collection übersetzt hat. Da waren plötzlich Mülltonnen einfach gemalt. Wie sie das Document Object Model, also den DOM Tree, wie sie den als Baum gemalt hat. Ne? Wie das jemand wahrnimmt, der eigentlich da wirklich in diesen Bildern dann denkt, die durch die Fachbegriffe aufgemacht werden, diese Welt. So.
Holger Blank, Geschäftsführer einer Hamburger Agentur für Digitales und einer der Organisatoren der JavaScript-Konferenz, war zuerst skeptisch, als ein Kollege vorschlug, eine Zeichnerin zu engagieren. Im Nachhinein sagt er, es hat sich zweifach ausgezahlt.
Wir sind super froh, dass wir das gemacht haben, weil im Grunde hat es zwei Aspekte für uns. Das eine ist, dass sie wirklich brillant auf einen Blick die Talks zusammenfasst und man kann sehr schnell erfassen, worum ging es eigentlich, was sind so die Wendungen, die so ein Talk genommen hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat Paul Campbell, einer unserer Teilnehmer, das auf Twitter sehr schön subsumiert. Er sagte, ich habe noch nie auf einer Konferenz so gut den Fortschritt der Konferenz betrachten können. Dadurch, dass alle diese Infografiken jetzt in einer Reihe in dem ganzen Raum aufgehängt sind und wir vorne links in der Ecke über die Rückwand bis in die rechte Ecke vorne uns jetzt vorgearbeitet haben, sieht man die ganze Zeit auch, wie die Konferenz sich entwickelt. Das ist beides total super.
Aber wie kann es eigentlich sein, dass im Herzen unseres Universums der technischen Bilder, wie der Medienphilosoph Wilhelm Flusser das einmal genannt hat, eine Frau mit Stiften und Papier auftaucht und einem Treffen von Hightech-Tüftlern mit diesem archaischen Handwerkszeug ein Glanzlicht aufsetzt?
Zugegeben, sagt Anna-Lena Schiller, die Sache habe auch ihren Show-Effekt. Aber wenn es darauf ankommt, haben Graphic Recording und Visual Sense Making noch mehr zu bieten als einen besonders schönen Knoten im Taschentuch.
Die besten Erfolge sehe ich wirklich, wenn es zum Beispiel in Workshops ist, wenn ich zum Beispiel zeichne und die Leute sollen am Ende des Tages sagen, was waren für sie die wichtigsten Punkte. Packen sie doch mal zwei Post-its drauf auf diese Zeichnung. Und dann fängt man auf einmal an, Muster zu sehen. Das waren die wichtigen Erkenntnisse für 10 Leute oder das war nur ein wichtiger Punkt für eine Person oder da unten haben wir gar nichts, warum ist der Teil so leer? Und da wird sehr, sehr spannend.
Gelernt hat Anna-Lena Schiller ihr Handwerk bei den Chaos-Piloten, einer Kreativhochschule für Nachwuchsunternehmer im dänischen Aarhus. Die Welt erklärt in 3 Strichen, heißt ein aktuelles Buch von 3 anderen Chaos-Absolventen. Ein geistiger Vater der Idee, komplexe Zusammenhänge im Bild auf einen Blick fassbar zu machen, ist der amerikanische Unternehmensberater David Sibbett. Sibbett hat schon Ende der 70er Jahre damit angefangen, Managern und Mitarbeitern auf großen Papierbahnen in einer eigenen Bildsprache neue Wege aufzuzeigen.
Hierzulande ist das noch eine Sache weniger Pioniere, wie Anna-Lena Schiller oder der Organisations- und Unternehmensberatung Kommunikationslotsen.
Ich höre etwas und ich setze es visuell um. Also ich schaffe für den Dialog eine visuelle Struktur.
Martin Hausmann von den Kommunikationslotsen hat das firmeneigene Konzept des Dialogs mit dem Stift in der Hand maßgeblich mitentwickelt. Die Lotsen nennen sich Visual Facilitator. Je komplexer und virtueller unsere Welt wird, sagen sie, desto schwieriger ist es, sich allein in Worten zu verständigen.
Das Zeichnen ist für uns keine Kunst, also wir machen das nicht zum Selbstausdruck, wir als Visualisierer, für uns ist das Zeichnen keine künstlerische Tätigkeit, sondern eine Kommunikationsdienstleistung, es ist eine Art von Prozessbegleitung, also von Dialogbegleitung.
Bilder sollen helfen, wo es mit der Verständigung hakt, weil Kollegen nicht dieselbe Sprache sprechen. Zum Beispiel, wenn die IT-Abteilung einer großen Firma sich selbst darstellen und sich mit anderen Abteilungen des Unternehmens besser abstimmen möchte.
Der eine spricht Softwaredeutsch, der andere spricht Prozessmanagement-Deutsch, der dritte spricht Personalmanagement-Deutsch, der vierte spricht Kundendeutsch. Wir versuchen, aus diesem babylonischen Sprachgewirr ein Bild zu machen. In diesem konkreten Fall sind wir auf folgendes Bild gekommen. Wir haben einen Fluss, das ist jetzt zum Beispiel die Stadt Basel am Rhein, irgendwo im Süden, in der Schweiz, einen Fluss. Den zeichne ich hier mal auf, von oben nach unten, bis Rotterdam. Rotterdam, da ist das Meer, ein Verladehafen und so weiter und so fort. Von Basel nach Rotterdam sind Fährschiffe unterwegs. Dieser Fluss steht nicht für einen Transport, sondern der Fluss steht für den Entwicklungsprozess der Software.
Die Bildmetapher bietet ein einfaches Modell, das es allen Beteiligten leichter macht, Fragen ans Projekt und nach den Aufgaben seiner Mitarbeiter zu stellen. Wo muss zusätzliche Ladung aufgenommen werden? Wo ist mit Untiefen und Verzögerungen zu rechnen? Wer ist Matrose? Wer ist der Reeder? Wer ist Kapitän?
Aber wie kann es eigentlich sein, dass überhaupt jemand mit Stift und Papier an Bord kommen muss, um zu klären, wer wer ist und was er zu tun hat?
Unternehmen, und das ist auch ein Trend, den wir begleiten, versuchen sich so aufzustellen, dass schnell Rollen wechseln und dass Teams sich selber organisieren. Ich bin Kapitän, du bist Reeder, das ist der erste Bootsmann, das ist der Maschinist. Und im nächsten Prozess, im nächsten Projekt kann das völlig anders aussehen, weil da vielleicht ganz andere Kompetenzen gefragt sind.
Der Visual Facilitator spielt die Rolle eines zeichnenden Moderators. Er greift Ideen und Kommentare auf, baut sie ins Bild ein und gibt sie so an die Gruppe zurück.
Im Idealfall sollten die Leute aber selbst den Stift in die Hand nehmen, sagt Martin Hausmann. Deshalb vermitteln die Kommunikationslotsen in Zeichenkursen eine besondere Bilderschrift, die aus Buchstaben und einfachen geometrischen Formen zusammengesetzt ist, sodass sie sich jeder, der schreiben gelernt hat, leicht aneignen kann.
Zeichnen ist für mich mit dem Stift denken.
Das heißt, die Bilder und die Worte, die ich schreibe, sind ein Anker. Und wenn man da drauf drückt, lösen die dann den Rest aus und das Gehirn ist in der Lage, sich zu erinnern.
Visuelle Kognition ist eine Disziplin, die untersucht, wie wir Informationen aus den Bildern, die wir aus der Umwelt wahrnehmen, extrahieren können. Wenn ich jetzt also zum Beispiel die Augen aufmache.
Überhaupt keine Angst.
Klar, man hat erst ein weißes Blatt und dann da die erste Linie drauf zu machen, das ist ja sozusagen viel beschworen, wie schwierig das ist.
Überhaupt nicht, weil ich weiß, egal was draufkommen wird, das wird schon irgendwie gut sein und Sinn ergeben.
Es geht ja um die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Zeichnen.
Also das Zeichnen steht schon sehr lange im Verdacht, eine intensive oder innige Beziehung zum Denken aufzuweisen. Und zwar schon in der Kunsttheorie der italienischen Renaissance spielt das Zeichnen eine große Rolle. Das wird dort Disegno genannt. Und das ist eine Spezifität der italienischen Sprache, aber auch anderer romanischer Sprachen, dass mit diesem Disegno nicht nur die materielle Zeichnung benannt werden kann, sondern eben auch der Plan, die Idee, der diesem Disegno vorausgeht.
Die Kunsthistorikerin Barbara Wittmann untersucht die Geschichte der Zeichnung als Erkenntnisinstrument in Kunst und Wissenschaften.
Schon Leonardo da Vinci hat in der Zeichnung eine göttliche Wissenschaft gesehen, ein geistiges Werkzeug, um die Welt zu erkennen und zu erklären. Es schien ihm bemerkenswert, dass der Strich, mit dem der Künstler einen Gegenstand erfasst, selbst in der Welt nicht vorkommt. Die Kontur ist Teil der Naturstudie, nicht der Natur. Eine Hilfslinie unserer Wahrnehmung. Ein Kunstprodukt.
Die Idee, dass man kein begnadeter Künstler sein muss, um zeichnen zu können, und dass mit dem Stift in der Hand jeder zum Forscher werden kann, ist dagegen relativ jung. Sie wurde geboren aus dem Geist des Bildungsbürgertums. In den Salons der Goethezeit kamen Literatur- und Kunstliebhaber nicht nur zusammen, um sich gegenseitig Texte vorzulesen oder zu musizieren, sondern auch, um gemeinsam zu zeichnen.
Und mit dieser Etablierung des Zeichnens als eine Laientechnik entsteht eben auch die Vorstellung davon, dass das Zeichnen eben sowas wie eine anthropologische Konstante, eine anthropologische Grundfunktion ist. Also das äußert sich dann so, dass es im 19. Jahrhundert Expeditionen gibt, wo man den Kontakt mit den Einheimischen aufnimmt, indem man ihnen buchstäblich den Notizblock und den Bleistift in die Hand drückt und sie das, was sie erzählen aus der eigenen Kultur oder wie sie bestimmte Ornamente zum Beispiel interpretieren, aufzeichnen lässt.
Der Zeichenblock wird zum Rekorder.
Genau, er ist ein Rekorder, weil es eben auch ein Rekorder besonderer Art. Wenn wir mit einem elektronischen oder einem mechanischen, einem digitalen Gerät etwas aufzeichnen, das ist im Prinzip ein passiver Vorgang. Also das ist im Prinzip eine Delegation. Ein Gerät tut etwas für uns. Man ist nicht in der Weise involviert, wie man in das Zeichen involviert ist. Also das Zeichen zwingt einem dazu, sich zu involvieren in den Akt des Aufzeichnens. Also aus einem amorphen Phänomen, das ja erstmal noch kein Objekt und kein Gegenstand und keine These ist, aus dieses Phänomen zu konturieren, zu artikulieren und dann eben auch zu sichern und durch diese Sicherung wiederum verfügbar zu machen, publizierbar, speicherbar, weiterverarbeitbar.
Wie haben Künstler und Wissenschaftler in Notizheften und Skizzenbüchern ihre Gedanken geordnet? Was können Psychologen in Kinderzeichnungen und Handschriften lesen? Wie wurden Sternennebel zeichnerisch dokumentiert? Diesen Fragen widmete sich das Forschungsprojekt Wissen im Entwurf, das Barbara Wittmann mit Kollegen vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und dem Kunsthistorischen Institut in Florenz initiiert hat.
Die Forscher haben festgestellt, dass es auch im digitalen Zeitalter noch gute Gründe gibt, mit der Hand zu zeichnen. Zum Beispiel für Biologen oder Archäologen, die mit Hilfe einer Zeichnung erst herauspräparieren oder rekonstruieren, was sie überhaupt vor sich haben. Der Stift denkt mit, wenn sie durchs Mikroskop oder auf eine Fundstelle schauen.
Die Praxis, und das kann zum Beispiel die Beobachtung sein, die wissenschaftliche Beobachtung, diese Praxis wird sich verändern durch das Zeichnen, weil das Zeichnen eben nicht nur passiv etwas aufzeichnet, etwas vorführt, was immer schon da war, sondern tatsächlich an der Hervorbringung und Durcharbeitung von neuen Wissen teilhat.
Das Zeichnen ist nicht zu trennen von seinen Utensilien. Stifte und Papier setzen dem Zeichner einen Widerstand entgegen, der den Charakter des Bildes mitbestimmt. Die Zeichnung ist ein Artefakt, ein Ding, ein handfestes Objekt. Wie alle Medien besitzt sie eine materielle Seite, die den Darstellungsmöglichkeiten einen Rahmen setzt.
Der Philosoph Wilhelm Flusser war an solchen Grundbedingungen von Medien besonders interessiert. Er war davon überzeugt, dass Schrift- und Bildmedien Wissen auf unterschiedliche Weise organisieren und dass das Leitmedium einer Kultur ganz wesentlich ihr Weltbild prägt. In seinem Vortrag »Krise der Linearität« schrieb Flusser 1988:
»Man ging vom Bild zur Schrift. Diese wurde vorherrschend, kam in eine Krise, wurde durchbrochen und nun steht man jenseits der Schrift, in einer neuen Einbildung, in der wir uns erst zu üben haben.«
Wilhelm Flusser betrachtete Bilder als Ausdruck eines magischen Weltbilds, angefangen bei den Höhlenzeichnungen der ersten Menschen, die das Leben als Kreislauf, als Wiederkehr von Grundsituationen darstellten. Die Schrift verstand er dagegen als Instrument eines linearen Denkens, das Entwicklungen erkennt und Schlussfolgerungen anstellt, als Werkzeug der Wissenschaft. Mit Fotografie und Film, Video, Fernsehen und Computer sah Flusser einen wesentlich neuen Bildtyp und ein neues Leitmedium aufkommen. Mit diesen technischen Bildern, die aus einzelnen Punkten in immer neuen Formationen zusammengesetzt sind, verband er ein Denken in Welt- und Selbstentwürfen, einen quasi unbegrenzten Spielraum für neue visuelle Codes.
Was aber letztendlich dazu geführt hat, und das ist das Phänomen PowerPoint, dass plötzlich so viele Bilder und so viel Information da war, dass die Menschen davon überfordert waren. Das ist der Punkt, wo wir im Augenblick sind. Jeder, mit dem wir sprechen und der uns als Visual Facilitator, Graphic Recorder bucht, sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Beamer-Präsentationen.
Die Zeichnung, sagt der Kommunikationslotse Martin Hausmann, ist ein Werkzeug der Entschleunigung, mit dem sich der Ansturm der technischen Bilder bändigen lässt.
Das Ziel wäre, so zu sprechen, dass man es immer zeichnen kann.
Das Denken mit dem Stift in der Hand wäre also eine Art gestützte Kommunikation, ein Verfahren des Entwurfs nach menschlichem Maß.
Einfach mal als Statement, man kann nur so schnell denken, wie man auch zeichnen kann. Wenn Menschen sich treffen und versuchen, einen Gedanken zu formulieren, können sie das nur so schnell, wie sie in der Lage sind, das auch zu zeichnen. Und zeichnen heißt nicht nur Bilder, sondern Bild plus Text. Bild plus Text plus Dialog.
Was wissen wir heute über die unterschiedliche Verarbeitung von Sprache und Bildern? Gibt es überhaupt so etwas wie ein visuelles Denken? Und was wäre daraus abzuleiten für einen Umgang mit Wissen, bei dem Bilder eine größere Rolle spielen?
Ein Bild als nichtverbale Kommunikation hat den ungeheuren Vorteil, dass es sehr viele Daten auf einmal präsentiert.
Gerhard Roth ist Philosoph und Neurobiologe. Er hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Grenzen das Gehirn einem freien Willen setzt und wie es unsere Umwelt wahrnimmt.
Das ist der Vorteil des Bildes. Es wird parallel verarbeitet in unserem Gehirn und nicht eins nach dem anderen, konsekutiv oder sequenziell wie die Sprache. Und kann dadurch in sehr kurzer Zeit sehr viel Informationen in unser Gehirn bringen. Der Nachteil ist, dass diese Informationen erst einmal ganz grob verarbeitet werden. Also ein Bild muss man immer interpretieren, man muss es eher intuitiv erfassen. Das sind diese beiden Vorteile und Nachteile.
Einerseits, sagt der Hirnforscher Gerhard Roth, verschaffen Bilder uns gegenüber der Linearität der Sprache einen enormen Vorsprung. Sie müssen nur nachträglich gedeutet werden.
Also eine Besonderheit von visueller Information ist, dass man gerade so Eindrücke, vage Informationen sehr schnell extrahieren kann. Wenn man quasi mit einem Wort beschreiben sollte, was ist auf dieser Szene dargestellt. Das können wir in wenigen Dutzend Millisekunden hinkriegen.
Nico Busch forscht an der Berlin School of Mind and Brain über visuelle Kognition.
Und eine erstaunliche Sache, die wir halt finden, ist, dass in diesen ersten Dutzend oder paar hundert Millisekunden schon Verarbeitung und Interpretation sich abspielt, mehr und auch anders, als man es vielleicht intuitiv denken würde.
Andererseits, sagt der medizinische Psychologe Nico Busch, ist schon unser allererster Seheindruck von Vorausdeutungen geprägt.
Vom ersten Augenblick an, wenn uns ein Objekt zunächst noch in seinen gröbsten Umrissen erscheint, als wäre es von einem Weichzeichner verwischt, beginnt das Gehirn zu spekulieren.
Also dieses Objekt hier, das könnte zum Beispiel eine Pistole sein. Oder es könnte auch ein Föhn sein oder ein Akkuschrauber. Je nachdem, in welcher Umgebung wir uns jetzt gerade befinden, erlaubt es das dem visuellen System, eine sehr schnelle Hypothese zu erstellen, die dann dazu dienen kann, im Weiteren die Verarbeitung zu steuern, unsere Aufmerksamkeit auszulenken und die Details effizienter wahrnehmen zu können.
Je nachdem, ob ich mich gerade im Bad, in der Werkstatt oder im Kino befinde, werde ich etwas anderes zu sehen glauben. Aus der Sicht der Hirnforschung ist Sehen selbst ein Verfahren des Entwurfs.
Ja, natürlich. Also man kann sich das so vorstellen, obwohl das Sehen, das primäre Sehen sehr komplex ist, ist das wichtigste Sinnesorgan nicht das Auge beim Sehen, sondern unser Gedächtnis. Also Sehen ist überhaupt keine Widerspiegelung, obwohl wir das so meinen, sondern es ist ein Produkt aus bestimmten Sinnesdaten, die vom Gedächtnis und unserem Gehirn in der Weise zusammengesetzt werden, wie es für das Gehirn aufgrund der Erfahrung am wahrscheinlichsten ist. Und deshalb sehen auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen zum Teil Dinge völlig unterschiedlich.
Bilder können das Gehirn unterstützen, als ausgelagertes Gedächtnis oder als Probebühne für neue Gedanken.
Vielleicht ist es deshalb so spannend, jemandem beim Zeichnen zuzusehen.
Diese berühmten Aufnahmen von Picasso, während er zeichnete, sogar also im Dunkeln mit so einem leuchtenden Gegenstand, das rührt uns unmittelbar an und wir versetzen uns offenbar in diese Person, während er oder sie zeichnet. Es ist eben etwas, was wir intuitiv, sogar empathisch nachvollziehen können, während wir ja jemandem beim Denken nicht zugucken können.
Man macht den Kopf auf, guckt da rein, was ist da oben eigentlich? Ah ja, es ist alles irgendwie wirr und ich muss das in Ordnung bringen. Und dann nehme ich den Stift in die Hand und es fließt aus dem Kopf durch den Arm, durch den Stift aufs Papier. Und mit Zeichnen und Formen und Denken in Bildern kann man dann seine eigene Realität erschaffen.
Das Zeichnen, sagt die Zeichnerin Anna-Lena Schiller, ist eine Form, sich selbst beim Denken zuzugucken und die Gedanken in Form zu bringen. Wenn du etwas finden willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Der Franzose sagt, l'appétit vient en mangeant. Und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert und sagt, l'idée vient en parlant.
Die Gedanken formen sich in der freien Rede, wie der Appetit mit dem Essen kommt. Von dieser Erfahrung handelt Heinrich von Kleists Essay über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Wenn Kleist allein über den Akten sitzt, kommt er nicht weiter.
Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche hinter mir sitzt und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde. weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fernher in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus.
Die Zeichnung ist ein Prozess. Man fängt ja meistens eher vage an und sucht den Weg zu der Form, die dann am Ende steht. Mir passiert auch oft, dass ich eine Zeichnung anfange und dass sie sich verselbstständigt. Also ich mache eine Zeichnung von irgendjemand, der meditiert, mit einem Dollarzeichen über dem Kopf. Und auf einmal ergibt sich, was die Frau anhat, und hinterher ist es irgendwie ein Marienzitat oder so.
Cartoonorama heißt das deutsch-niederländische Kartierungsprojekt, für das die Künstlerin und Kunsthistorikerin Käthe Wenzel Marktleute und Touristen, Schulklassen, Zollbeamte und Soldaten aus beiden Ländern nach ihren Erfahrungen mit der Landesgrenze befragt hat. Die Ergebnisse dokumentierte sie in Form von Cartoons.
Bei dem Cartoonorama-Projekt geht es nicht darum, meine Sicht auf die Dinge darzustellen, sondern viele verschiedene Perspektiven zu sammeln und zu öffnen. Also was ich möchte, ist ein vielstimmiges Porträt, eine vielstimmige Aussage über eine bestimmte Landschaft, Stadt oder Institution. Es geht darum, ein treffendes Bild zu finden für das, was die Gruppe, mit der ich in dem Moment rede, mir erzählt.
Die Künstlerin spielt die Rolle einer zeichnenden Moderatorin. Sie entwirft ein Bild, über das so lange verhandelt wird, bis sich alle darin wiederfinden. Zeichnen als Verfahren kollektiver Autorschaft.
Soziale Grafik.
Es geht ja um die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Zeichnen. Und wir versuchen tatsächlich, das Denken aus den einzelnen Gehirnen in ein gemeinsames Gehirn, in eine sogenannte Group Mind, in ein gemeinsames Gedächtnis oder in einen gemeinsamen Denkapparat zu transportieren und dafür eine Sprache zu finden.
An dieser Stelle trifft sich Käthe Wenzels Cartoonorama mit dem Konzept der Graphic Recorder und Visual Facilitator.
Die gemeinsame Verfertigung von Ideen mit dem Stift ist eine neue Qualität in der Kulturgeschichte des Denkens auf Papier. Vielleicht auch Ausdruck einer neuen Zeit.
Ich glaube, dass unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung darauf hinzieht, dass alles etwas partizipativer gestaltet wird. Man sieht in der Politik, wie Liquid Democracy zum Beispiel bei den Piraten funktioniert, dass da Transparenz und Beteiligung wichtiger werden. Man sieht in den Unternehmen, wo früher nur Konferenzen gehalten wurden oder nur das Management miteinander geredet hat, werden inzwischen partizipative Prozesse gestaltet. Und diese Prozesse kommen unserer Arbeit entgegen. Ja, meine ideale Vorstellung des Graphic Facilitation ist tatsächlich, dass jeder in dieser Gruppe die Fähigkeit hat, sich visuell auszudrücken, genauso wie jeder auch reden kann.
Von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Zeichnen. Wie Zeichnungen Wissen organisieren. Von Frank Kaspar. Sie hörten im O-Ton Nico Busch, Martin Hausmann, Gerhard Roth, Annalena Schiller, Käthe Wenzel, Barbara Wittmann und andere. Es sprachen Viktor Neumann und Frank Kaspar. Ton und Technik Lutz Pahl. Regie Frank Kaspar. Redaktion Jana Wuttke.